Wir müssen da echt Kohle in die Hand nehmen. Das sind unsere Kinder. Unsere Kinder werden im Moment in einem System gleichgeschaltet. Diese Selbstwirksamkeit, das ist genau der Motor, den wir jetzt wieder bräuchten, um aus dieser Rezession rauszukommen.
Aber dass wir es nicht geschafft haben, da irgendwie ein System zu entwickeln, dass man Kinder, kleine Menschen, in ihren individuellen Stärken fördert, weil es das System ja gar nicht hergibt. Wir schaufeln jeden Tag Sachen in uns rein, wo wir gar nicht wissen, wo die herkommen, was da drin ist und was es auf Dauer mit uns macht.
Wir denken, wir müssen immer irgendetwas tun, es muss immer irgendwas passieren. Nein, muss es nicht. Das Einzige, was muss, ist, dass ich mich selber lieb habe.
Herzlich willkommen bei Madly Inspired, dem Podcast, in dem ich mit Menschen spreche, die mich bewegen, inspirieren und begeistern.
Hallo und schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Heute darf ich meinen ersten Gast begrüßen und zwar ist es die Alexandra Zinkolacico. Die Alexandra ist Mama, Geschäftsführerin von Personal Pur und Politikerin und noch so vieles mehr. Ihr werdet es in der Folge erfahren. Was ihr Antrieb bei der ganzen Sache ist und wie sie sich selbst dabei nicht verliert, das hört ihr in der heutigen Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und möchte an der Stelle noch ganz kurz anmerken, dass hier auch kritische Themen besprochen werden, dass es die Meinungen von mir und meinem Gast sind und dass wir da gerne auch einen Diskurs für eine Diskussion schaffen können, aber alles bitte immer respektvoll und wertschätzend. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Folge mit der Alexandra.
Danke erstmal, dass du den Weg auf dich genommen hast.
Sehr gerne.
Es hat ja vorhin mal kurz angefangen zu schneiden. Mhm. Und ich glaube, das letzte Mal, als du da warst, war es ziemlich warm. Da haben wir deinen Imagefilm aufgenommen. Da hast du nämlich die Kleider zur Auswahl dabei gehabt.
Genau.
Das ist jetzt schon eine Ecke her. Und ich glaube, seitdem hat sich ja einiges bei dir getan. Ich war vorhin auch so frei und habe dich mal gegoogelt.
Ja, ach du meine Güte. Okay.
Und das hat mein Bild bestätigt, was ich von dir habe. Du bist ja auch heute hier, weil ich dich super spannend finde. Und ja, wenn man dich googelt, da kommt ziemlich viel, würde ich mal sagen.
Okay, ich habe mich selber tatsächlich noch nicht gegoogelt.
Echt? Ja, muss ich mal machen. Okay. Vielleicht erfährst du noch was über dich. Nee, da kommt wirklich sehr viel Unterschiedliches. Und deswegen würde ich auch sagen, vielleicht stellst du dich kurz selber mal vor, erzählst ein bisschen, wer du bist und was du machst, weil ich könnte dem nicht gerecht werden, das alles aufzuzählen.
Okay, ja, das ist mal ganz spannend, in welchem Rahmen. Also ist es eher das Berufliche, ist es eher das Politische? Also gestern hatte ich so, war ich auf dem Neujahrsempfang, ich fange jetzt einfach mal so an, von der Kreis-CDU in Rottweil beim Stefan Teufel. Und da war der Manuel Hagel auch da und dann sitzt man so in der ersten Reihe. Und dann werden einem so die Fragen gestellt, ja, und woher kommen Sie und was machen Sie? Und ich so, ja, also politisch bin ich sehr aktiv, heißt da bin ich einmal die Kreisvorsitzende von der Frauenunion. Dann bin ich stellvertretende Kreisvorsitzende, also den Stellvertreter für den Stefan Teufel bei uns, der auch Landtagsabgeordneter ist. Und seit Dezember bin ich jetzt die erste weibliche CDU-Stadtverbandsvorsitzende. Und das hat irgendwie schon Wellen geschlagen, weil nach 80 Jahren waren da doch einige, glaube ich, schon auch Frauen bereit für den Posten. Aber da haben die Männer denen immer mal wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Genau.
Krass. Da gibt's auch, den habe ich vorhin auch gesehen, den Zeitungsartikel vom Schwabo, glaube ich.
Ja, genau.
Gell? Den packe ich in die Shownotes, den könnt ihr dann auch mal durchlesen. War das bei dir schon immer so? Also hast du dich früher schon für Politik interessiert oder kam das erst so mit der Zeit?
Also ich war durchaus immer ein politischer Mensch. Ich habe mich aber nie so in dieses Ehrenamt reingetraut, weil ich mich irgendwie dachte, naja, dem kann ich nicht gerecht werden. Witzigerweise war ich eben am Samstag in Dornhan bei COSU. Also ich liebe ihn ja. Und da haben die mich drauf angesprochen. Da habe ich dann auch wieder, ich sage jetzt mal, wieder Leute gesehen, die ich eigentlich kannte, ich sie aber nicht mehr wiedererkannt habe und die mich aber erkannt haben. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen, da sagte Britta so, ja, also Ivi hat schon immer gesagt, du warst immer schon politisch voll engagiert. Und dann denke ich mir so, nee, also war ich nicht. Ich war ein politischer Mensch, aber engagiert nicht. Wenn ich, das steht auch in dem Zeitungsartikel, also wenn ich was zu sagen habe, dann sage ich das sehr ehrlich und sehr klar und ganz transparent. Also Da ging es zum Beispiel in der Schule bei uns vor 30 Jahren, als dann da das Dach undicht war, dann bin ich hingegangen, weil es mir so, mich hat so genervt, mich, also dieses Getropfe. Weil die haben einen Schlauch dann bei uns ins Klassenzimmer gemacht mit einem Eimer drunter und das war's dann. Und dann bin ich hingegangen, habe davon ein Foto gemacht. Das ging ja jetzt nicht so wie jetzt hier, ich mache mal ganz kurz. Nee, ich musste da so richtig mit Fotoapparat antanzen und dann entwickeln und habe damals auch schon beim Schwabo gearbeitet. Und dann habe ich gesagt, ich schreibe jetzt einen Artikel darüber. Es geht mir sowas von auf den Senkel. Und habe dann auch meine Fotos entwickelt und habe den Text dazu geschrieben. Und an dem Tag, an dem es dann erschienen ist, hatte ich dann natürlich ein Private Date mit unserem Schulleiter, der das nicht so toll gefunden hat. Und was ich mir eigentlich da einbilden würde, was ich da schreiben würde, das ging ja überhaupt nicht. Und ich bin fast von der Schule geflogen.
Oh. Mhm.
Also der Schwabo hat dann noch gesagt, also wenn es soweit kommt, also Meinungsfreiheit und so weiter.
Total.
Ja, also aber das war halt so, das Schulsystem möchte ja, dass alle gleich gemacht werden. Mhm. Also von dem her darf man da auch nicht aufmucken. Das war so eine Aktion und klar, ich habe mich natürlich immer für diejenigen eingesetzt, die im Prinzip die Schwächeren waren, weil ich das immer ungerecht gefunden habe. Also da bin ich schon sehr politisch. Mhm. Also da bin ich dann schon auch unterwegs gewesen. Und das war auch so ein bisschen mein Antrieb, was ich nachher im Prinzip nach der Schule gemacht habe, über die Erziehungswissenschaften. Die habe ich in Tübingen studiert.
Ah, auch in Tübingen. Ich habe auch in Tübingen studiert.
Ah, cool.
Ja,
gar nicht. Ich war direkt da in dem Gebäude, wo Goethe kotzte, oben am Holzmarkt. Da ist das Erziehungswissenschaftliche Institut. Habe dann dort Personal- und Organisationsentwicklung im Schwerpunkt gehabt und habe noch Betriebswirtschaftslehre dann dazu gemacht.
Naja, spannend.
Und war dann dort lange Zeit bei einer Beratung, also bei einer Unternehmensberatung, Holz Consulting. Einen lieben Gruß an Andreas. Mit ihm habe ich immer noch Kontakt und ist einer meiner Trainer, oder halt auch Coaches, den ich am allerliebsten empfehle.
Okay.
Ja, für meine Kunden auch. Und habe da ganz viel gelernt, also im Sinne von diesen ganzen Instrumenten und den Einsatz davon und bin dann nachher in die Wirtschaft, also in die Industrie, weil ich gesagt habe, ich möchte jetzt tatsächlich in den Personalabteilungen arbeiten. War dann bei Heckler & Koch.
Mhm.
Dort habe ich angefangen, war dann mal zeitweise über eine Zeitarbeitsfirma als ein On-Site-Manager bei Hans Grohe. Habe dort die Zeitarbeiter gemanagt. Ja, und dann bin ich so meinen Weg gegangen, wieder zu Heckler & Koch, über lange Zeit eben Pabst, Parker und Kendrion, genau. Und habe da tatsächlich ganz schön viel im Bereich Personal umgesetzt. Also ich bin da über die Personalentwicklung, nachher über die Personalbetreuung, was so über ein Werk, in eine Personalleitung reingegangen. Genau, und das habe ich mir jetzt aufgebaut beruflich. Das heißt, jetzt habe ich mich ja selbstständig gemacht seit einem Jahr. Und genau, also da geht natürlich auch ziemlich viel im Moment und man merkt so, dass die Industrie auch im Umbruch ist, dass man da schon auch, also die kleineren, die große natürlich, die Automobiler, ganz klar, davon hängen natürlich die ganz kleinen ab, aber ich denke auch ganz oft, die kleinen, die brauchen einfach diesen Support und das merke ich jetzt auch, also ich habe jetzt zwei Nachfolgen, genau, Unternehmensnachfolgen, die ich betreue. Und da geht es natürlich erstmal darum, die Grundlagen zu schaffen, das heißt Verträge. Und da ist es gerade echt ganz spannend, wie Menschen reagieren, die noch nie einen Arbeitsvertrag in der Hand hatten. Ach, und auf einmal kriegen sie einen Arbeitsvertrag in die Hand. Und so nach dem Motto, ja, jetzt ist das ja alles aufgeschrieben. So, das kann ja nicht sein, also dass das jetzt alles aufgeschrieben wird. Und was bedeutet denn das, du darfst mich einsetzen? Dann sage ich mir, es ist Direktionsrecht des Arbeitgebers. Ja, und denen ist es gar nicht so bewusst. Klar, wir müssen Arbeitsverträge machen, das Nachweisgesetz erfordert es. Und es ist vielen überhaupt nicht so im Kopf, gerade bei den ganz Kleinen, da macht man das noch per Handschlag. Mhm. Aber was das nachher bedeutet, im Endeffekt, stellt sich damit auch, ein Arbeitnehmer einfach auch teilweise schlechter. Und ich hätte das gerne schwarz auf weiß, was mein Arbeitgeber von mir möchte.
Total, und es ändern sich ja auch immer mal wieder auch Regelungen und alles. Genau. Und ich glaube, dass viele
gerade die kleineren Unternehmen da noch so ein bisschen, gerade vielleicht auch die, die von älteren Generationen geführt werden, so ein bisschen sind, ah, früher haben wir das auch so gemacht und es hat auch immer funktioniert. Aber ja, es ändern sich halt auch Sachen und es gibt halt auch einfach Regeln, an die man sich halten muss und rechtliches und alles. Deswegen, das glaube ich schon, dass das dann für manche auch eine große Umstellung ist, gerade auch mit Digitalisierung und dem ganzen Wandel.
Genau. Na, dann halt die dann auch wieder anzubinden an die Steuerberater zu sagen, nee, also wir machen jetzt keinen Personalfragebogen im Word und schicken das. Also da widerstrebt sich mir alles. Da habe ich selbst mit meinem eigenen Steuerberater ein Thema, wo ich gesagt habe, es ist mir egal, was der Zugang kostet, gib mir DATEV Personal. Ich lege meine Mitarbeiter selber an. Mhm. Also ich fange noch da jetzt nicht an, dass ich jetzt hier Blätter hin und her schiebe. Und dann kommt ganz oft so die Aussage, ja, wir haben halt Mandanten, die wollen das noch so, die arbeiten noch so und denen ist das total fremd, dass man irgendwas per Datensatz rübergibt. Mhm. Sag ich, aber das erleichtert es mir doch.
Ja, ja, total.
Und das ist echt komisch. Also wie im Moment merkt man schon so, wie viele so in ihrer Komfortzone drin sitzen. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht böse oder despektierlich. Es ist so, der Mensch ist einfach ein Komforttier. Und die Frage ist, wann kommen wir da raus? Also das meine ich jetzt tatsächlich wirtschaftlich, wie auch jetzt politisch. Also wenn ich mir das von gestern Abend nochmal verdeutliche, bedeutet es einfach, wir müssen einfach wieder im Prinzip schauen, dass wir ein bisschen Gas reinkriegen. Mhm. Ja? Und dass wir uns dann nicht irgendwie so nach hinten nehmen und sagen, naja, wir können ja eh nichts tun. Das ist die denkbar schlechteste Ausgangsposition. Nee, wir können was tun, wir müssen was tun, wir müssen aus dieser Komfortzone raus. Es muss jeder irgendwas abgeben. Ich sage jetzt nur von den Sozialkassen her gesehen, also das wird nicht so weitergehen. Die Staatsquote ist einfach zu hoch. Und die Wirtschaft merkt das ja auch. Also es ist ja auch so, die Arbeitnehmer, die kommen dann und möchten dann gerne mehr. Kann ich alles nachvollziehen, möchte ich auch. Ich möchte auch gerne 4 Tage Woche. Aber die Frage ist das dann überhaupt nachher noch finanzierbar? Ja, weil wir sind an einem ganz hohen Level, jetzt auch vom Entgelt, vom Lohn. Natürlich geht immer mehr. Aber die Frage ist, wo geben wir mehr rein? Ist es in dem Job, in dem ich jetzt bin, als Sachbearbeiterin im Bereich, ich sage jetzt mal, Personal? Ne? Bleibe ich dafür immer und tue irgendwelche Dinge abheften, hin und her schieben? Oder überlege ich mir, vielleicht ist mein Job irgendwann mal abgeschafft durch KI? Weil, wie gesagt, ich brauche keine Personalsachbearbeiterin, weil bei mir geht ganz viel über KI. Mhm. Und mache ich mich da drin fit? Ja, und guck, dass ich nach vorne komme. Und das meine ich einfach so aus dieser Komfortzone rausgehen, diese Rahmen einfach für sich neu stecken, weil jetzt kann ich sie noch selber stecken, irgendwann anders wird es mir gesteckt, dann habe ich vielleicht meinen Job dann nicht mehr.
Total, aber ich glaube, dass das auch gerade mit der Komfortzone, was du gesagt hast, die Leute, also ja, sind wir alle so schnell und gerne am Meckern, aber wer dann wirklich was macht und sich für was einsetzt, da wollte ich auch noch mal an die Geschichte von dir mit dem Schwabo, wusste ich auch gar nicht, dass du da früher gearbeitet hast. Und da bei euch in der Schule, das wird ja sicher mehreren aufgefallen sein. Und so habe ich dich auch kennengelernt, dass du da nicht davor scheust, da auch mal deinen Mund aufzumachen und da für andere einzustehen. Mhm. Und ich glaube, das bräuchte es auch einfach viel mehr, weil eben wir beschweren uns alle und auch was Politik angeht und ich nehme mich da mit rein, weil ich beschäftige mich zum Beispiel gar nicht mit Politik, und ich glaube, so geht es vielen jungen Leuten, weil man halt eben denkt, die machen eh, was sie wollen. Und aber eben, wenn es halt auch mehrere Leute gäbe, die sich da aktiv für einsetzen und wenn man merkt, hey, da ist ein Unmut und die Leute machen auch was, dann würde sich das vielleicht auch ändern. Aber das geht ja immer mehr in die Richtung, dass die Leute sich rausnehmen, weil sie das Gefühl haben, es ändert sich eh nichts. Mhm. Und deswegen finde ich das total spannend, dass du dich da auch überall so engagierst und dich auch wirklich für Dinge einsetzt.
Ja, also mir ist es einfach auch wichtig. Mir ist es, ich habe ja meinen Slogan für Klarheit und Transparenz und das sind auch meine Werte. Das heißt, die vertrete ich ja auch. Und ich möchte natürlich auch klar und transparent sein. Und das bedeutet aber auch, dass ich in Klarheit und Transparenz das rüberbringe, was ich denke und was ich meine. Und das hat man in dem Artikel ganz gut einfach auch gesehen. Es war so witzig. Also mein Artikel kam Und es haben einige natürlich drüber geschmunzelt. Einige haben gesagt, hey, cool, endlich hat mal jemand was gesagt. Weil diese Themen, die ich da auf den Tisch gebracht habe, die hat mir immer nur unter vorgehaltener Hand wiedergegeben. Und ich habe das jetzt halt nach oben gespült. Und somit konnten sich jetzt tatsächlich die gesamten Haushaltsreden, ich sage es jetzt mal, wie ich es jetzt wahrgenommen habe, ist einfach mein Gefühl und meine Wahrnehmung, konnten sich die Fraktionsvorsitzenden einfach auch so ein bisschen darauf wieder berufen und konnten das auch so hochspülen und es im Prinzip der Verwaltung wiedergeben. Und es ist einfach wichtig, dass man das, was man sieht und was man beobachtet, dass man es einfach auch widerspiegelt. Und ich finde, es ist nur fair, einer Oberbürgermeisterin gegenüber ihr das auch wiederzuspiegeln und sie nicht in Sicherheit zu wiegen, zu sagen, hey, alles schick, alles cool. Nee, das braucht sie nicht. Sie braucht genau diesen Spiegel, wo es dann heißt, hey, guck, hier sehe ich dich. Es muss natürlich in einer Art und Weise auch wertschätzend sein und respektvoll. Also ich werde never ever irgendjemanden beschimpfen, sondern ich werde jemanden einen Spiegel vorhalten, der respektvoll und wertschätzend ist, so dass derjenige damit auch was anfangen kann, konstruktiv einfach.
Total.
Und das ist gut. Das finde ich wichtig und mir ist es auch wichtig, dass die Menschen daran wachsen können, weil es bringt ja niemanden, wenn ich jemanden runtermache, sondern wenn ich sehe, dass etwas falsch läuft, dann möchte ich doch, dass derjenige anders handelt oder ein anderes Verhalten an den Tag legt. Das kriege ich aber nicht hin, indem ich einen Daumen drauf lege und sage, hey, ich drücke dich noch weiter in den Boden, sondern das ist immer so mit dem Impuls des Wachsens dann verbunden. Und das schaffe ich nur, indem ich ihn abhole und mich auf Augenhöhe und eben mit Respekt denjenigen dann auch betrachte.
Total. Und wie du sagst, da bringt es aber auch nichts in die andere Richtung, eben zu sagen, nee, alles super, wenn es nicht so ist. Weil da musste ich jetzt auch gerade dran denken, hatte ich auch schon öfter die Situation, wenn man mal gesagt hat, hey, das und das ging gar nicht. Und dann kommt halt, ja, aber so ist derjenige halt. Wo ich dann auch denke, so, ja gut, aber wenn demjenigen nie gesagt wird, hey, dein Verhalten war da jetzt irgendwie nicht angebracht oder es war irgendwie nicht wertschätzend oder das verletzt vielleicht auch andere. Und wenn alle immer das so abtun mit so ist er halt oder so ist es halt, Politik, Wirtschaft, was auch immer, warum sollte sich derjenige reflektieren und warum sollte er was ändern, wenn es jeder einfach so mitmacht und er vielleicht im blödsten Fall gar nicht weiß, wie das bei anderen ankommt.
Genau. Und deshalb finde ich das nur fair, dass man da mit offenen Karten spielt. Das ist manchmal, ja, ich bin vom Sternzeichen her Schütze. Der Schütze ist immer sehr klar und sehr direkt. Allerdings nie, und ich hoffe, ich weiß es nicht, aber bisher war ich, glaube ich, nie so verletzend, dass da niemand mehr mit mir drüber gesprochen hat, sondern ich versuche das dann schon immer so rüberzubringen, damit der andere was mitnehmen kann. Und es auch mit sich selber irgendwie verknüpfen kann. Genau, das ist einfach für mich ganz wichtig. Also diese Klarheit und diese Transparenz und auch zu sagen, hey, hier ist der Weg, hier ist die Struktur, hier laufen wir jetzt. Das ist es nicht nur gegenüber den Menschen, sondern auch gegenüber den Unternehmern, die ich jetzt auch betreue. Aber ich sage, da schaffe ich erstmal Strukturen, ja, zu sagen, hier geht's mal lang. Also da wollen wir hin, das ist das Ziel. Jetzt mach mal einen Schritt nach dem anderen und jetzt schauen wir mal, wie die Mitarbeiter reagieren. Und gerade mit so Verträgen, was ich jetzt gerade so am Bearbeiten bin, ist es nicht immer ganz so einfach. Das heißt, da muss ich dann schon immer gucken, wie reagieren die Mitarbeiter dann darauf. Ich bin ja meistens bei den Gesprächen nicht dabei. Ja, und da muss man wieder gucken, okay, was können wir jetzt dann wieder tun? Wo können wir sie psychologisch abholen? Was könnte für die irgendwie hilfreich sein, damit sie damit umgehen können? Genau, da geht man immer Step by Step vor, aber das Ziel ist klar, wohin es geht.
Mega, vor allem, ich denke mal, da ist genau das Gleiche. Da wird es dir auch nichts bringen, zu sagen, ja, macht ihr das ruhig weiter hier mit eurem Chaos und funktioniert schon, sondern ich glaube, da kommt dir deine Direktheit auch wirklich zugute, weil das brauchst du ja auch. Das ist ja wie bei meinen Kunden auch, wenn die jetzt irgendwie keine Ahnung, Flyer von 1980 verteilen wollen, weil sie sagen, ja, die tun's ja noch, und ich sage nur, ja, ja, mach nur, und dann habe ich meinen Job ja im Endeffekt auch nicht gut gemacht, weil, und da muss man auch einfach, und da bist du halt auch einfach super stark und super direkt und trotzdem wertschätzend, und ich glaube, dass das auch sehr viele an dir wertschätzen.
Ja, mal gucken, also Feedback, so kriege ich ja nicht, aber ich denke, dass die schon damit
gut, und wie ich gelesen habe, wurdest du einstimmig gewählt.
Also ja, einstimmig wurde ich gewählt, genau.
Ist doch schon mal ein Feedback. Ja.
Genau, das war die Mitgliederversammlung, genau, bei der CDU. Ja.
Also ich bin auf jeden Fall immer wieder baff, was du alles machst. Ich würde da gerne auch noch auf einen Punkt eingehen, oder auf mehrere. Mhm. Zum einen habe ich auch gesehen, sogar auch in den Suchanfragen, Gründertaxi, Gründergarage.
Ah ja, genau.
Da bist du auch aktiv, oder?
Genau, also IHK, also ich bin ja in der Gründergarage gewesen. Und das kann ich auch tatsächlich jedem Gründer nur empfehlen, wenn man da wirklich was an die Hand bekommt. Und ich finde das hier, das ist die einzige IHK hier in Baden-Württemberg überhaupt, glaube ich, deutschlandweit, die das anbietet, dass Gründer so etwas bekommen, und das ist noch kostenfrei.
Magst du da ganz kurz drauf eingehen, was genau oder wovon man da profitiert?
Also die Gründergarage geht ungefähr, ich sage es mal so, ein Jahr. Ja, man muss sich darauf bewerben. Und dann bekommt man sozusagen sein Ticket. Und dann stellen hier, entweder sind es auch Gründer, also ehemalige Gründer, oder eben auch Dozenten von der IHK, die kommen dann. Und dann hat man dann wie so Abendkurse, die sind dann vorher festgelegt. Also zum Beispiel Buchhaltung oder Marketing. Dann gibt's auch wieder was eher so, Betriebswirtschaftslehre geht auch so ein bisschen in das Thema Arbeitsrecht rein. Es geht dann aber auch sowas nochmal wie überhaupt, wie stelle ich mir überhaupt mein Unternehmen vor? Ja, was ist denn meine Strategie? Was ist denn mein Ziel? Es geht dann auch darum, einen Wirtschaftsplan und seinen Businessplan zu machen. Und da zum Beispiel, da habe ich total von profitiert. Ich hatte zwar schon für mich so meinen Weg, wie ich meinen Businessplan aufbauen möchte, aber ich hätte jetzt nicht gewusst, dass ich jetzt so in Wirtschaftssenioren gehen kann und sagen kann, hey, kannst du mir mal ganz kurz meinen Wirtschaftsplan angucken, meinen Finanzplan, und den mal kurz durchchecken, ob das so passt. Und tatsächlich, er hat da noch ein paar Dinge einfach angepasst. Und das hat mir total viel geholfen. Ich meine, Buchhaltung habe ich schon gemacht. Da braucht man mir nicht mehr viel erzählen, zum Bilanzieren auch nicht. Aber natürlich so einen Wirtschaftsplan, den zu verifizieren, zu schauen, passt das und wird das dann nachher auch eine Bank annehmen? Oder wie sieht denn das aus und was mache ich dann nachher weiter, damit es nachher auch schneller geht bei der IHK? Man braucht da ja nachher ein Testat für. Habe ich das über die Wirtschaftssenioren gemacht, und dann hatte ich auch innerhalb von einem Tag mein Testat zu meinem Businessplan. Das funktioniert dann einfach. Das sind dann auch diese kurzen Wege, weil die IHK sich einfach auch drauf verlassen kann, derjenige, der sich das anschaut, dass da schon mal jemand drüber geguckt hat, der davon eine Ahnung hat. Ja? Und das ist einfach der Vorteil. Das ist die Gründergarage, und dann bin ich noch im Gründernetzwerk. Das ist auch hier. Die machen immer coole Veranstaltungen, also wirklich auch nochmal, wo man so Pitch und Punch gab's, also fand ich echt interessant, wie man sich so vertriebsmäßig und marketingmäßig einfach aufstellen kann, und hier bieten sie halt immer noch so ein bisschen so ein Rahmenprogramm, dass man auch gut netzwerken kann, und daraus entstehen eben auch ganz viele, sag mal, Kooperationen, aber auch, ich sag mal, Kundenbeziehungen. Und ja, also ich finde es immer wieder hochgradig spannend. Und das Gründertaxi, da hatten sie mich dazu eingeladen, das fand ich auch witzig. Da ist immer von der IHK losgefahren, und dann hat der Mike mir einfach ein paar Fragen gestellt.
Ah, da sitzt dann tatsächlich im Auto.
Ja, da sitzt so, du im Auto, okay. Und er fährt und er stellt dir dann Fragen und schneidet das cool. Das ist auch eine coole Idee.
Ja, eigentlich auch schade, dass ich habe die Sachen vorher gar nicht gekannt. Und ich habe es auch nicht gekannt, als ich gegründet habe. Bei mir hätte das tatsächlich mit Sicherheit auch geholfen, weil wir haben uns ja schon ein bisschen näher kennengelernt und du weißt ja, ich bin sehr kreativ, aber ich bin absolut nicht strukturiert. Und das war auch was, dadurch, dass ich halt von Anfang an, als ich gegründet habe, hatte ich ja direkt Aufträge. Und dann war ich ja gar nicht so wirklich gezwungen, mir erstmal um das Fundament und um die Struktur und so einen Businessplan und so Gedanken zu machen. Und das hat sich dann natürlich an anderer Stelle, hat mich das dann irgendwo eingeholt oder hat man dann halt mehr gemerkt, okay, hier sollte man jetzt doch mal gucken, wie und was und ein bisschen Struktur und Ordnung reinbringen. Und ja, eben, wenn ich das gewusst hätte, dass es das gibt oder ich glaube, dass es vielen vielleicht auch gar nicht so bewusst ist, dass das Angebot da hier auch echt so stark ist. Weil das erste Mal habe ich davon gehört, tatsächlich glaube ich, als ich in Rottweil beim Newcomer-Abend war. Und da warst du ja, glaube ich, auch, gell? Ja. Aber da haben wir uns noch nicht gekannt. Genau, ja. Wir haben uns dann bei der nächsten Veranstaltung von der IHK, da hatten wir uns dann gesehen.
Ja, das war ja hier in der Tonhalle, oder?
Nee, ich glaube, da war noch eine dazwischen, oder? Ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall, da hatten die doch diesen großen Gartenzwerg auch. Die haben doch diesen pinken Gartenzwerg, oder?
Ja.
Und da war eben beim Newcomer-Abend war die Gründergarage, hat das ja veranstaltet auch, oder? Bin ich der Meinung. Genau. Und da hatte ich nämlich auch das erste Mal von denen gehört.
Okay.
Aber eben, ich glaube, das ist gerade für junge Leute, die gründen möchten und da jetzt nicht den Hintergrund haben, was eben BWL und alles angeht, ist das mit Sicherheit eine mega coole Sache.
Ja, vor allen Dingen, was halt wichtig ist, wenn man so aus dem Arbeitnehmerverhältnis rauskommt, dann hat man ja man hat ja dann nur Bekannte, die im Arbeitnehmerverhältnis sind. Man hat ganz wenig Unternehmer. Und Unternehmer und Gründer haben ganz andere Themen. Die haben nachher auch einen ganz anderen Background. Ich habe mir es zum Beispiel auch, ich habe es auch so gemacht, bei uns in Schramberg gibt es auch eine Initiative, wie heißt sie? Muss ich einfach mal überlegen, wie die nochmal heißt. Aber da bin ich, aber klar, ich habe natürlich so ein bisschen mein Netzwerk und ich wusste, wo ich hingehe. Da bin ich auch zum Unternehmer hin, da bin ich zum Clemens Maurer und habe ihm einfach mal mein Konzept vorgestellt. Das heißt, sag mal, was hältst denn du davon? Und er hat sich wirklich auch Zeit genommen, hat sich das angeschaut. Und das war für mich auch nochmal hilfreich, dass da einfach ein Unternehmer drauf guckt mit meinem Angebot. Also er hat ja ein größeres Unternehmen und er weiß auch, was der Personalbereich dann zu leisten hat. Und dann hat er mich halt auch immer so durchgefragt, was genau bietest denn du an und wie genau möchtest du es anbieten? Und macht es Sinn, wenn du das so machst oder möchtest du es nicht anders betiteln, damit man es nachher besser versteht, was du eigentlich verkaufen möchtest? Und das hat mich total nochmal fokussiert auf das, was ich machen möchte. Und das ist einfach wichtig. Klar, ich hatte jetzt das Netzwerk, aber auch in der Gründergarage sind ja dann auch Leute, die im Moment gründen. Und wir haben jetzt auch welche bei uns drin, die haben noch gar nicht gegründet, weil er ja einer, das ist so witzig, der möchte so ein Whisky-Tasting machen, aber so ein Online-Whisky-Tasting. Aber er, klar, der arbeitet noch als Arbeitnehmer und hat eben nicht so die Zeit dazu, aber er hat von uns immer wieder den Push bekommen, hey, ich muss mich mal da dran setzen. Ja, die anderen, die haben jetzt schon alle gegründet, die verdienen schon ihre Kohle damit und ich bin mit meiner Idee noch unterwegs. Und das bringt dich so ein bisschen auch in so einen Flow rein, dass du weitermachst, dass du nicht aufhörst. Und das ist einfach das Wertvolle, auch an dieser Gründergarage und überhaupt an dem Netzwerk. Und in dem anderen Netzwerk, da bin ich ja im Nachfolge-Arbeitskreis bei der IHK. Und da bieten wir eben den Unternehmen, die im Prinzip Nachfolger suchen, beziehungsweise es gibt ja Leute, die suchen im Unternehmen zum Kaufen. Da bieten wir eine Plattform, dass sie sich austauschen können, dass sie sich treffen können. Und tatsächlich hat sich jetzt, wie gesagt, bei meinen zwei Nachfolgen sieht man das ja ganz deutlich, dass es einfach wichtig ist, sich mit dem Personalthema auch schon vorher mal auseinanderzusetzen. Zu gucken, wohin gehen denn meine Personalkosten? Was will ich denn tun? Was gibt es noch nicht? Wie möchte ich denn überhaupt mit meinen Mitarbeitern umgehen? Ja, was möchte ich denn für ein Klima, für eine Kultur schaffen? Und wie muss ich das angehen? Und das ist dann schon wichtig, das auch vorher sich schon mal irgendwo durch den Kopf gehen zu lassen, dass ich für mich eine Strategie habe. Das haben nur ganz wenige auf dem Schirm. Und deshalb ist es nachher so, wie es ist. Dann habe ich irgendwelche alten Arbeitsverträge, die habe ich beim Betriebsübergang mit übernommen. Und dann habe ich es nachher richtig schwer, wenn ich mittig irgendwann mal die Verträge ändere, Weil dann sind alle wieder in ihrer sogenannten Komfortzone und keiner will sich bewegen und dann ist ein hartes Gemäutere groß. Und deswegen sage ich am besten am Anfang, da ist eh schon Tumult. Also, dann machen wir am Anfang auch gleich die Verträge, weil schlimmer kann es nicht kommen.
Hm. Das ist aber tatsächlich im Markenaufbau ähnlich, dass die Leute da irgendwie manchmal denken, ah ja, so das Ganze wirklich eine Marke oder das Marketing oder auch, dass man ein einheitliches Auftreten hat, das macht man dann später. Mhm. Jetzt gucken wir erstmal und das macht man dann später alles und am Anfang alles noch nicht so wichtig, aber ich sehe das komplett anders wie bei dir eben, weil wenn du am Anfang eine Basis aufbaust, dann resultieren da ja auch ganz viele Sachen daraus. Also da gibt's so eine Theorie, da werde ich auch noch mal eine extra Podcast-Folge dazu machen. Das ist der Golden Circle nach Simon Sinek. Weiß nicht, ob das dir was sagt. Beschreibt den Markenkern. Man hat ganz innen das Why, also warum mache ich, was ich mache, meine Vision, worum geht's mir bei der Sache. Dann hat man das How, wie setze ich das Ganze um, was sind vielleicht meine Werte, wie gehe ich an die Sache ran. Und dann kommt erst das What, also was ist mein Produkt, was ist meine Dienstleistung. Und das Problem ist, dass ganz viele mit dem What anfangen. Die haben halt eine Idee und ja, wie mache ich das jetzt? Und aber worum es eigentlich bei der Sache geht, das ist eigentlich das Wichtigste, aber da knüpfen dann viele erst später an. Und wenn du aber ganz klar weißt, was ist meine Vision, worum geht's mir bei der Sache, welche Werte leben wir, dann hast du ja auch eine ganz klare Basis, auf die du dich immer stützen kannst. Und da resultiert dann auch, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Wie kommunizieren wir nach innen? Wie kommunizieren wir nach außen? Was haben wir für Benefits? Also das sind ja alles Sachen, wo du, wenn du das nicht hast, ja immer mal so ein bisschen in irgendeine Richtung und ein bisschen willkürlich, sage ich jetzt mal, agierst und vielleicht auch nur immer auch reagierst auf das, was halt kommt und gar nicht so eine klare Linie hast. Und so ist es bei dir, glaube ich, auch, so wie ich es jetzt rausgehört habe, dass es einfach, dass manche das so ein bisschen als Zusatz sehen oder nice to have, aber eigentlich wäre es die Basis.
Genau, weil ohne Mitarbeiter kriegst du ja auch, wo nimmst du deinen Umsatz her, wenn du keine Mitarbeiter hast? Und wenn du die Basis nicht ordentlich aufstellst, dann, das ist für mich dann teilweise echt schon so, dass es zum Scheitern verurteilt ist. Und wenn ich auch nicht weiß, wo ich hin will, das heißt, wenn ich mir noch nicht mal Gedanken gemacht habe darüber, wie ich meinen Betrieb oder meine Mitarbeiter führen möchte, das heißt, wenn ich noch nicht mal eine betriebliche Regelung habe, wenn ich noch nicht mal irgendwie festgeschrieben habe, wie sind meine Arbeitszeiten, wie möchte ich es denn handhaben mit Überstunden? Ja, viele zahlen die Überstunden aus. Ja, ich sage immer, naja, das könnt ihr tun. Aber einmal zahlt der Mitarbeiter darauf Steuern, auf die Überstunden. Das andere, man nimmt es ja einfach nur Liquidität. Also dann guck doch, dass du hier Gleitzeit aufbaust. Es ist eine Win-Win-Situation. Der Mitarbeiter hat dann einfach mehr Urlaub. Ja. Aber wenn du das dir nicht schon vorher überlegst, wie du agieren möchtest, dann wirst du einfach getrieben. Und in so einem Projekt, du wirst von viel mehr Punkten noch getrieben, da musst du genau in diesem Punkt musst du nach vorne gehen. Weil ansonsten bist du nachher wirklich verloren.
Man hat ja auch gar nicht die Handlungsmacht, wenn man immer nur auf Einflüsse von außen reagiert, anstatt selber zu agieren.
Genau. Und das dann auch selber festzulegen, zu sagen, okay, ja, ich mache mir schon mal Gedanken, wie kann ich denn dem Mitarbeiter irgendwas Gutes tun? Also da ist ja wirklich auch was dabei, wo ich sage, es hat ja auch Substanz und man möchte ja da auch wirklich gut mit den Mitarbeitern umgehen, wie dass man ihnen irgendwelche Benefits gibt und der Mitarbeiter hat einfach was davon. Ja, aber das muss ich mir vorher überlegen. Mhm. Und sich dann nachher treiben zu lassen und es nachher wieder zu implementieren, wird dann immer wieder schwierig.
Ja, und ich habe auch so, also ich bin da ja nicht so im Thema natürlich wie du drin, aber ich habe ja von dir schon einiges mitgekriegt. Und ich habe da auch das Gefühl, dass für manche das so, okay, wie bekomme ich Mitarbeiter, was sind die Rahmenbedingungen, Einstellung, Arbeitsvertrag, was weiß ich. Und dann hört es quasi auf. Aber wie halte ich den Mitarbeiter, wie motiviere ich meine Mitarbeiter, wie gehe ich mit denen um, was für eine Firmenphilosophie fahren wir, eben was haben die für Benefits oder wie gehe ich auch mal damit um, wenn es irgendwie eine Unzufriedenheit gibt oder wenn man halt sich uneinig ist. Ich glaube, dass das für viele, die wie wenn die so eine Liste abarbeiten mit diesen offensichtlichen Dingen, aber da bei den Dingen, um die es dann wirklich geht, dass die Mitarbeiter auch zufrieden sind, dass sie produktiv sind, dass die effizient sind, dass die in die Firmenphilosophie passen, Das lässt man dann irgendwie oftmals, glaube ich, außen vor.
Ja, also es ist wie dieses Eisbergmodell einfach. Also das ist dann unter Wasser. Das läuft sozusagen unbewusst, läuft es mit. Du arbeitest dich oben im Prinzip ab. Ich habe hier meine To-Dos und das sind ja diese sachlichen To-Dos. Mhm. Das, was du ansprichst, das sind oftmals die Emotionen. Und das ist nicht sachlich, sondern damit muss ich mich auseinandersetzen und muss mir überlegen, okay, warum kam jetzt diese Emotion zustande? Warum ist er jetzt nicht mehr motiviert? Warum macht er krank? Ja, offensichtlich ist mein Krankenstand zum Beispiel. Ja, die Frage ist aber, wie gehe ich damit um? Fange ich jetzt an, wie es jetzt gerade im Moment in der Politik so ein bisschen kolportiert wird, naja, der Krankenstand muss gesenkt werden. Also die Leute machen viel zu viel krank. Das ist einfach so, sie machen es, weil sie es bewusst so tun und weil sie eben mehr freie Tage haben wollen. Also es wird so, das läuft so unterschwellig mit. Wenn ich aber mal ganz neutral rangehe und gehe zu dem Mitarbeiter und sage, du, lass uns mal gemeinsam deinen Krankenstand angucken. Ich mache mir da echt Sorgen. Was können wir denn tun? Und was tust du denn schon, dass wir hier, dass du dich gesund erhältst? Mhm. Ja, weil du hast ja noch eine Zeit zu arbeiten. Das ist eine andere Herangehensweise, als wie dass ich zu ihm sage, du machst da sowieso immer krank.
Total.
Und das ist eben das, wo ich sage, das ist das Unterschwellige. Diese Emotionen und diesen Mitarbeiter abfangen. Hat natürlich das Risiko, dass mir irgendwas entgegenkommt. Aber ich habe hier eine Mega-Chance, dass ich einen Mitarbeiter gewinne, der vielleicht demotiviert ist. Den kann ich darüber wieder zurückholen, weil ich ihn sehe, weil ich ihn wertschätze. Und ich sage, komm, lass uns das gemeinsam probieren. Habe ich schon ganz oft so gemacht. Das war im Werk. Da ist es ja oft so, die Produktionsmitarbeiter, klar, die stehen den ganzen Tag. 8 Stunden stehen die unten an der Maschine, legen halt Teile ein. Und wenn es dann darum geht, wie sieht mein Boden aus? Habe ich da irgendwelche, also im Sinne von, man hat immer so ESD, oder die hatten immer so ESD-Matten da liegen, das sind so gummiartig, ja. Und dann habe ich die Mitarbeiter bei mir gehabt, ja, ich habe immer so Knieschmerzen, ja. Und ich muss dann aufhören. Ja, und wenn die dann aber sehen, okay, ich rede mit denen und frage, okay, was habt ihr? Okay, wie können wir denn das ändern? Dann heißt, wenn wir die Matten weg haben, dann würde sich das ändern, weil diese Matten stoppen mich in meiner Bewegung an der Linie. Also die haben praktisch im Kreis sich bewegt. Und ich stoppe dann immer so abrupt. Und das verursacht irgendwann mal Schmerzen im Knie. So, dann gehe ich doch hin und tue die Matten weg.
Ja, wäre sinnvoll.
Genau, aber das haben dann die Mitarbeiter zu mir gesagt. Und dann habe ich das mit den Führungskräften dann auch noch besprochen und habe dann gesagt, okay, komm, lass uns das versuchen. Können wir das hinbekommen, produktionstechnisch, wegen ESD und so weiter? Ja klar, war kein Problem, machen wir Matten weg. Und was war das Ende von Lied? Die hatten nachher keine Knieschmerzen mehr.
Mhm, aber eben zu der Erkenntnis muss halt erstmal kommen, indem du mit deinen Mitarbeitern auch sprichst.
Genau.
Und ich würde jetzt auch mal behaupten, dass man bei dem unteren Teil vom Eisberg oftmals aufhört, ist auch ein großer Grund, wieso die Fluktuation so hoch ist in Unternehmen. Und ich habe da das Buch Big Five for Life, hatte ich dir, glaube ich, auch mal empfohlen. Ja. Da geht es ja auch drum, wie enorm einfach der Umsatz auch von der Produktivität und der Fluktuation im Unternehmen abhängt. Und es ist ja auch für Geschäftsführer oder für ein Unternehmen, ist es ja auch gewinnbringend, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Aber eben, ich glaube, da fehlt auch manchmal einfach das Wissen, was für einen enormen Unterschied das machen kann.
Ja, also ich sage immer, man geht immer mit der Brille der Selbstverständlichkeit dran, auch als Unternehmer. Es ist ja selbstverständlich, dass mein Mitarbeiter da ist. Nee, es ist nicht. Der Mitarbeiter hat genauso das Recht, diesen Vertrag aufzulösen. Es ist nicht immer nur der Unternehmer. Mhm. Ja? Und wenn man sich das so mal vor Augen hält, dass jeder gleichberechtigt in diesem Spiel ist. Natürlich hat der Unternehmer und Direktionsrechte, weil er ja natürlich auch eine Arbeitsleistung erwarten darf aufgrund des Arbeitsvertrages oder es wird ihm ja auch geschuldet. Aber nichtsdestotrotz muss ich ja da auch schauen, ich kann ja nicht die Bedingungen so belassen, dass da niemand mehr arbeiten möchte. Oder also ich manchmal verstehe es tatsächlich nicht. Also für mich ist es schon selbstverständlich, dass ich die Leute auch sehe. Und wenn mich Leute auch ansprechen, dann höre ich denen erstmal zu. Und auch dieses Zuhören, klar ist das im Unternehmensumfeld immer schwierig, weil oftmals hat ein Unternehmer dazu nicht wirklich die Zeit. Ja, der hat so viel anderes an der Backe, gerade bei den Kleinen. dass ihm da die Zeit fehlt. Und dann ist es immer ganz gut, man hat so eine Hygienefunktion wie Personal. Weil Personal wird immer so mit der Verwaltung abgetan, ist es aber nicht. Personal ist mit den Finanzen, Controlling ein strategischer Partner im Unternehmen. Zum einen für die Personalstrategie, wo will ich denn hin? Und zum anderen hat Personal auch einen Hygienefaktor. Neben dem Betriebsrat. Deswegen sage ich, hey, ist super, wenn es einen Betriebsrat gibt, ja, da können die Mitarbeiter hingehen, können sich einfach mal auskotzen. Um das geht's. Oder man holt eine Sozialberatung rein. Ja, also es geht einfach darum, Hygienefaktoren zu schaffen, wo sich Menschen wohlfühlen, wo sie sich auch irgendwo keine Angst haben müssen, mal was ehrlich zu sagen, ja, was ihnen gerade nicht passt oder was ihnen gerade so auf dem Herzen liegt.
Und ich glaube, auch wenn da irgendwie auch mal eine Instanz dazwischen geschaltet ist, wenn es vielleicht nicht direkt zum Unternehmer, der eh keinen Kopf dafür hat, sondern eben über so eine Instanz geht und es wertschätzend auch an beide Seiten oder mit beiden Seiten kommuniziert wird, dann profitieren da ja im Endeffekt auch beide Seiten davon, wenn man sich dem annimmt und dem auch wirklich ein Gehör schenkt.
Mhm. Vor allen Dingen entsteht halt Beziehung. Also Arbeitsvertrag ist das eine, das ist das Blatt Papier, ich setze meine Unterschrift drunter. Aber der Arbeitsvertrag wird geführt durch eine Beziehung. Und Beziehung entsteht aus meiner Sicht nachher aus dem Wert, ich sage jetzt mal, der Menschenliebe auch. Also das heißt, wie gehe ich denn auf einen Menschen zu? Und da ist auch eins klar, wir Deutsche setzen immer denjenigen, der fachlich der Beste ist, auf irgendeine Führungsposition. Wir gucken aber nicht drauf, ob derjenige überhaupt in der Lage ist zu führen. Und führen bedeutet einfach auch, Beziehung aufzubauen, empathisch zu sein, auf Menschen einwirken zu können, Menschen motivieren zu können. Das kann jemand, der fachlich ein totaler Crack ist. Das funktioniert nicht. Entweder bin ich fachlich gut oder ich bin auf dieser emotionalen Seite einfach richtig stark. Und da muss ich das dann wieder unterscheiden. Und da setzt, also das ist mein Punkt, wo ich sage, den Krankenstand in Deutschland kriegen wir nicht runter, indem wir die Mitarbeiter die ganze Zeit in den Pranger stellen, sondern hier muss der Unternehmer und die Führungskräfte selber in die Hand nehmen und müssen Beziehungen gestalten.
Wie ist da deine Erfahrung mit Unternehmern und Führungskräften, wenn du die so ein bisschen in die Verantwortung nimmst? Sehen die das gerne ein oder gibt es da auch welche, die sich da so ein bisschen, sag ich jetzt mal, angegriffen oder auf den Schlips getreten fühlen?
Klar. Die fühlen sich natürlich schon angegriffen, auf den Schlips getreten, weil klar, ich spreche da was an, wo sie sich eigentlich verscheuen. Also eigentlich wissen sie es, sie müssen es tun, aber eigentlich tun sie es nicht gerne. Und deswegen sage ich, die Führungskraft sind, also die das wirklich leben, es gibt ja Personen, die haben das so, die bringen das einfach mit, dieses Charisma, dieses Führungscharisma. Und die haben damit keinerlei Themen, die machen das. Es sind genau die Führungskräfte, die fachlich sehr stark sind und sich eigentlich noch mehr im Prinzip auf diese emotionale Ebene begeben müssten. Und das fällt denen einfach schwer. Und klar fühlen die sich auf den Schlips getreten.
Aber finde ich gerade einen super spannenden Input von dir, auch mal so die andere Seite zu sehen. Und ich würde hier gern noch auf ein anderes Thema eingehen, wo du sehr viel Verantwortung übernimmst. Und zwar auf das Thema Schule neu.
Ah!
Ich sehe schon, also für alle, die es nicht sehen können, die Alexandra strahlt direkt. Und das liebe ich so bei dir, dass du wirklich in den ganzen Themen so aufgehst. Also wirklich, da manchmal frage ich mich auch, wo du die ganze Energie hernimmst. Aber ich meine sie gerade zu sehen, weil ich glaube, es gibt dir auch sehr viel, oder?
Ja, klar. Das ist übrigens die Schütze-Energie, die immer wieder was Neues sucht. Ah, ja.
Spannend.
Nein, tatsächlich, also das ist ja auch wieder das Thema Beziehung. Also diese Themen haben schon alles was gemein. Und ich sehe einfach an meinen Kindern, wie sie im Moment leiden in der Schule. So wie Schule gestaltet wird. Und jetzt wird natürlich auch gestern beim Neujahrsempfang gesagt, ja, wir müssen Bildung in den Mittelpunkt drücken. Ja, das müssen wir unbedingt. Wir müssen da echt Kohle in die Hand nehmen. Das sind unsere Kinder. Unsere Kinder werden im Moment in einem System gleichgeschaltet. Wir fordern von ihnen Leistung. Wir fordern von ihnen, dass sie dass sie ihren Mund aufmachen. Wir fordern von ihnen, dass sie kreativ sind und neue Dinge entwickeln. Woher wollen sie es denn nehmen, wenn sie es nicht gelernt haben? In der Schule wird ihnen all genau das genommen. Ich weiß es nicht, ob ein Lehrer das jemals so konnte in seiner Schulzeit, dass er da 2-3 Seiten Vokabeln am Tag auswendig lernt. Wo man sagt, okay, Sport, ach, das lass mal ausfallen. Ja? Kinder und Jugendliche, die brauchen Sport. Sport und Lernen ist unweigerlich miteinander verknüpft. Das Kreative geht immer unter. Das Musische, aber auch so dieses künstlerische Gestalten, sich einfach mal, ich sag mal, frei machen von all diesen theoretischen Zwängen, das kommt einfach zu kurz. Und ich sag da auch, dass die Kinder viel mehr in ihre Selbstwirksamkeit kommen müssen. Also wenn ich mir meine Kinder anschaue, die haben manchmal tatsächlich Zweifel an ihrer eigenen Selbstwirksamkeit. Also das wird denen total abtrainieren. Diese Selbstwirksamkeit, das ist genau der Motor, den wir jetzt wieder bräuchten, um aus dieser Rezession rauszukommen. Aber wir haben diesen Motor der Selbstwirksamkeit haben wir rigoros abgeschafft über ein Bildungssystem, was nur theoretischen Input in einen reintrichtert und genau das wieder rausgibt. Also die Kinder dürfen nur noch reproduzieren, was bei ihnen reingekommen ist. Und da kann ich keine Kreativität mitentwickeln. Da kann ich auch kein, ich sag mal, kritisches Denken entwickeln. Geht gar nicht. Funktioniert nicht. Weil ich muss ja genau das wiedergeben, was der Lehrer vorne hören möchte. Aber kritisch sich damit auseinanderzusetzen, nee. Mhm. Und auch, ich meine, wir haben da ja von Schule Neu uns die Schule in Wutöschingen angeschaut. Und der Herr Obraner, der ist jetzt ja auch, der kandidiert ja auch für den Landtag. Und der hat diese Schule, als die an dem Scheideweg waren, komplett umstrukturiert. Mhm. Der hat die in eine Gesamtschule umgebaut und die Kinder können frei lernen. Also das heißt, die können auch frei bestimmen, wann sie eine Arbeit schreiben. Nämlich dann, wenn sie das Thema nämlich verstanden haben. Mhm. Sie können sich ihre Materialien zusammensuchen. Es ist völlig egal, was sie eigentlich, nicht völlig egal, sie haben natürlich auch einen Bildungsplan, aber dieser Bildungsplan ist natürlich, der ist sehr weit gefasst. Und wie ich da an das Thema rangehe, das geben die Lehrer natürlich vor mit verschiedenen Materialien, aber was ich als Schüler nachher in dem Moment mache, das ist mir überlassen. Das heißt, ich gehe erstmal meinen Interessen nach, weil über mein Interesse lerne ich ja auch viel mehr. Das heißt, bei meinen Kindern, die lernen eben ganz viel im Bereich Sport. Wenn ich mit dem Levin über Fußball philosophiere und über seinen Lieblingsclub Bayern München, dann kann der mir alles erzählen. Und dann fängt er an, das auch zu üben. Genauso, wie die das gemacht haben. Weil er gesehen hat, die Strategie, die die angewendet haben, ist einfach erfolgreich. Und es war tatsächlich mal, also das, es war so witzig. Wir waren bei einem Turnier und er hatte das mit seinem Kumpel dann einstudiert gehabt. Dieses berühmte Musiala-Kimmich-Tor, wo sie gegen Italien gespielt haben. Und die Italiener waren völlig konfus vor ihrem eigenen Tor. Und der Schiri hat schon angepfiffen gehabt zum Eckball. Kimmich schießt den Eckball, Musiala, zack, rein mit dem Kopf. Und genau gleich haben die das auch gemacht. Carlos ging in die Ecke, schoss die Ecke, Levin kommt von hinten angerannt und macht das Tor, zack, bumm, rein. Also merkst du einfach, ja, das ist aber so
da richtig. Da ist Interesse halt auch einfach da.
Genau, und da könnt ihr das voll umsetzen.
Und das finde ich auch so schade, dass dann Kindern so ein Stempel aufgesetzt wird, der lernt nicht gern oder so. Weil bei mir war das auch so, also ich war sehr gut in der Schule, aber bei mir hat es dann irgendwann angefangen, so in der 7. Klasse oder so. Also ich war auf dem Gymnasium, wo es dann auch ein bisschen anspruchsvoller wurde. Ich musste eigentlich quasi nie lernen. Also mir sind die Sachen meistens zugeflogen, da hatte ich auch echt Glück. Meine Mutter hat immer gesagt, du musst jetzt mal lernen zu lernen. Und da habe ich ganz arg gemerkt, dass die Fächer, die mich interessiert haben, also es waren bei mir halt hauptsächlich Sprachen und Kunst und so Sachen, da musste ich nicht viel machen, weil das liegt einem da einfach, da interessiert man sich dafür. Aber die Fächer, die mich nicht interessiert haben, und das waren so Geschichte und Geografie, das ist nicht in meinen Kopf reingegangen. Und ich würde behaupten, ich bin jetzt nicht auf den Kopf gefallen, ich habe eine gewisse Grundintelligenz, aber wenn du dich gerade als junger Mensch nicht dafür interessierst, dann fällt es dir ja auch wirklich so schwer. Und ich finde es auch echt schade, was das einem dann auch im Endeffekt verbauen kann für die Zukunft. Mhm. Weil ich wollte eigentlich wirklich schon immer, wollte ich eigentlich Psychologie studieren. Und da ist ja der NC enorm hoch. Und in dein Abischnitt zählt halt auch Geschichte und Erdkunde und Sport, wo ich auch nicht gut war. Sagt jetzt aber überhaupt nichts darüber aus, ob ich eine gute Psychologin wäre oder ob ich da im Studium gut wäre. Wir hatten zum Beispiel auch, ich hatte eine Klassenkameradin, die wollte schon immer Kinderärztin werden. Die hat selbst, glaube ich, 8 Geschwister, also es sind 9 Kinder.
Wow, krass.
Und sie ist die Älteste, heißt, sie hat halt auch immer ihren Eltern geholfen. Die kann mega mit Kindern, die ist sozial sowas von eine Liebe, aber die hatte halt immer so einen 2er-3er-Schnitt. Die hat keine Chance, Ärztin zu werden. Die jetzt war jetzt, glaube ich, ich habe leider keinen Kontakt mehr, aber die hat, glaube ich, ihren Weg irgendwie über eine Pflegeausbildung, weiß ich nicht, aber irgendwie hat sie ihren Weg gefunden, dass sie zumindest mit Menschen zusammenarbeiten und in die Richtung gehen kann. Und auf der anderen Seite hatten wir unseren Jahrgangsbesten mit einem 1-0er-Abi. Der ist super intelligent, der hat alles super lernen können, aber sozial, ob der jetzt gut mit Kindern oder mit Menschen kann, ist halt die andere Frage. Mhm. Und das finde ich zum Beispiel beim Pharmaziestudium cool, weil die haben jetzt nicht so einen engen NC, sondern die schauen auf die Fächer, die relevant sind. Die schauen, wie warst du in Bio, wie warst du in Chemie, Mathe, was ja auch Sinn macht. Weil klar, wenn ich jetzt in den ganzen Fächern super schlecht bin und da keinen Bock drauf habe, dann ist das vielleicht nicht der Weg für mich. Aber jetzt so eine gesamte Meinung oder ein gesamtes Bild zu schaffen mit Fächern, die du später vielleicht gar nicht mehr brauchst und die auch gar nicht deinem individuellen Charakter entsprechen und das dann aber trotzdem so eine riesen Entscheidung auch ja beeinflusst und wie im Endeffekt ja dein Leben auch weiterverläuft, das finde ich immer noch heftig und das finde ich auch gar nicht mehr zeitgemäß.
Nee, ist es nicht. Man muss halt einfach auch betrachten, woher kommen denn die Schulen? Die Schulen kommen noch aus damals, als man als der Kaiser seine ganzen Beamten irgendwo ausbilden wollte. Und die mussten natürlich schön und gleich ticken. Und auch unser Staat möchte, dass die Beamten schön und gleich ticken. Ja, die sollen ja die Staatsaufgaben machen. Aber das bringt uns ja nicht weiter. Wir haben ja nicht nur den Beamtenstaat, sondern wir haben ja auch die ganz normalen Bürgerinnen und Bürger, die ihren Talenten und Neigungen einfach auch nachgehen möchten und ja auch sollen, weil unsere Gesellschaft lebt ja davon, dass wir hier einfach unterschiedlich sind und individuell sind und die Dinge auch wirklich immer wieder mit einem anderen Blickwinkel betrachten. Also das finde ich ja das Spannende daran. Und die Schule macht halt das alles so gleich, ja. Man macht alles bewertbar. Und ich kann es aber, de facto ist es nichts Objektives, sondern was mache ich denn? Die Kinder, die gut mit dem System und mit der Art und Weise des Lernens zurechtkommen, die werden belohnt. Ja, aber die Frage ist, wie kritisch sind sie nachher im Denken und bringt es uns als Staat weiter? Und die Kinder, die jetzt sich da etwas mit schwer tun, weil sie einfach komplett anders ticken, weil sie eben emotionaler sind, weil sie eben ganz andere Neigungen haben wie Sport, das lasse ich nicht zu. Also das kann ich noch nicht mal als ein Hauptfach oder so, gibt's nicht. Ich fände es aber genauso wichtig, dass Sport ein Hauptfach ist, weil warum haben wir denn so viele Kinder, die einfach übergewichtig sind? Das liegt daran, weil halt keiner mehr Sport macht. Jeder sagt, naja, hier hast ein Handy, guck mal da drauf, Tablet, hier ein Film und ja, du brauchst keinen Sport, weil du musst ja alles nur hier oben theoretisch reinhauen. Du musst ja eh nur studieren, was anderes musst du ja nicht. Ja? Also sollst du ja nicht tun, das Beste ist ja immer noch das Studium. Stimmt gar nicht. Ich muss doch gucken, was mein Kind am liebsten tut.
Total.
Und ich habe es dann auch, wie gesagt, das war auch nochmal so erleuchtend, bei einem Elterngespräch bezüglich meiner Tochter, wo dann die Lehrerin sagte, ja, ich war ganz erstaunt, dass Alisa so empathisch war oder sein kann und die einzige war, die hatten da irgendwie so ein, so das Thema, ich meine Mobbing, Cybermobbing und so dieses ganze Digitale und Alisa konnte sich da sehr gut reinfühlen, wie sich jemand fühlt. Wie sich jemand fühlt, der gemobbt wird, ja, und was ich denn dann tue. Und da war die, sagte die Klasse, sie war die Einzige, die darauf eine Antwort hatte, als 12-Jährige. Dann sage ich, ja, weil ich mein Kind genau da drin, weil ich weiß, wie sie ist, weil ich sie darin auch bestärke.
Hm.
Das tue ich als Mutter,
ja,
weil ich es sehe, wie mein Kind ist. Aber ihr Lehrer, ihr versucht mein Kind über, ich sage es mal einfach, über einen Kamm zu scheren. Mhm. Ja, zu sagen, du musst gut sein in Deutsch, du musst gut sein in Mathe, du musst gut sein in Englisch. Lehrer und Schüler, auch das ist wieder Beziehung. Ergo, wenn mein Kind ein Problem hat in Englisch, dann ist das ein Problem auf der Beziehungsebene des Lehrers zu meinem Kind. Und dann zu sagen, als Lehrer, um mich zurückzunehmen, naja, also das Kind, also wenn das jetzt nicht besser wird, dann in Englisch, man muss halt mehr lernen, man muss hier mehr, da noch Nachhilfe mehr und hier noch Nachhilfe. Sage ich, wann denn? Wann hat denn mein Kind dann mal den Kopf frei, mal nichts irgendwie sich einzutrichtern, sich mal Gedanken zu machen, sich mal überhaupt auszuruhen, mal zu chillen? Und wenn ich jetzt nicht als Mutter danach gucke, dass mein Kind Nachhilfe bekommt, dann bekomme ich Druck vom Lehrer, wo ich sage, wie weit geht's denn noch? Also es ist schon so, wenn ein Lehrer die Beziehung zu einem Schüler nicht aufbauen kann, dann sind dort auch die Lernleistungen aus meiner Sicht schlecht. Und dann liegt es nicht allein am Schüler.
Und da fehlen halt auch einfach, glaube ich, die Strukturen und da fehlt ein System, was eben, wie du sagst, Kinder auch in den individuellen Stärken fördert.
Mhm.
Weil natürlich können die Lehrer jetzt auch nicht von heute auf morgen, die müssen sich ja auch an den Rahmen, an den System halten. Aber das ist halt über all die Jahre, also wir haben jetzt Autos, die bald selbst fahren oder es schon tun, was weiß ich, aber dass wir es nicht geschafft haben, da irgendwie ein System zu entwickeln, dass man Kinder, kleine Menschen, in ihren individuellen Stärken fördert, weil es das System ja gar nicht hergibt. Mhm. Das ist ja schon eigentlich krass.
Ja, ist so. Deswegen gibt es Schule neu, weil wir gesagt haben, wir wollen eine kleine Veränderung. Wir wollen ja nicht dieses riesengroße, sondern diesen kleinen Input geben, hey, wir sind Eltern, wir bringen auch unsere Talente mit. Ja, wir bringen unsere Fachgebiete mit und lasst uns doch mal was probieren. Lasst uns doch einfach mal was ausprobieren. Einen Tag mal in die Praxis gehen. Lasst uns ein Baumhaus bauen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber kam mir jetzt gerade so in den Sinn. Und da lerne ich doch ganz viel. Da muss ich doch einen Plan zeichnen. Das heißt, ich brauche Mathe. Ich brauche auf jeden Fall mal so eine Ahnung, wie ich einen rechten Winkel vielleicht auch ziehe, wie ich ihn ausmesse oder wie auch immer, wie ich dann nachher das auf das Holz bekomme, dass nachher mein Holz auch so zugesägt wird. Und ich habe ja nachher im Prinzip die komplette Verbindung. Das heißt, ich muss mir ja schon Gedanken machen, was hole ich mir für ein Material her? Mit was befestige ich das? Physik, ja, reicht mir die Schraubenstärke?
Mhm.
Was ich eigentlich erst in einer Ausbildung lerne, lerne ich ja dort, wenn ich dieses Wissen einfach umsetze.
Ich fände es auch voll okay. Natürlich kann man nicht alles erlebbar machen und natürlich wird man auch nicht alles später brauchen. Und in einem gewissen Rahmen geht es bestimmt auch einfach darum, für was auch mal Disziplin aufzuwenden und sich mal auch mal was einzuprägen. Mhm. Gar keine Frage. Aber ich finde einfach die Menge an Input, den man bekommt, den man später fürs Leben braucht, der ist so gering. Also allein, wie wasche ich Wäsche? Was muss ich für Steuern zahlen? Welche Versicherungen brauche ich? Also das sind ja so Sachen, ich verstehe auch nicht, das wird doch gar keinen Abbruch tun, da einfach, und wenn es nur irgendwie ein Jahr ist, kurz bevor man die Schule verlässt, wo man die Kinder einfach ein bisschen aufs Leben vorbereitet.
Ja, also es ist schon so, dass du da echt ins kalte Wasser geworfen wirst. Und es ist halt auch so, es gibt gar nicht so dieses Grundverständnis. Gut, jetzt hat Alisa kam letztens und sagte, sie haben irgendwie so Schule als Start.
Ah, das hatten wir auch.
Genau, und dann kam sie dann auch mit diesen, sie kriegt es ja, im Prinzip kriegt sie es bei mir so mit diesen Arbeitsverhältnissen, Arbeitsvertrag, ah ja, Versicherung, ach, hier nochmal Versicherung, ah ja, und Wasser, ja, wie, wir müssen Wasser zahlen? Ich so, ja, natürlich müssen wir Wasser zahlen.
Klar, da gibt's, glaube ich, schon auch irgendwo dann Grenzen, wo man sagen kann, da kann man jetzt nicht drauf vorbereiten.
Das, ja.
Aber genau. Was mir jetzt gerade auch in den Sinn gekommen ist, gesunde Ernährung. Wie halte ich meinen Körper gesund?
Mhm.
Klar, ist es schön, die Mendelschen Regeln zu kennen und alles, Aber vielleicht sollte man auch vielleicht ein bisschen mehr noch den eigenen Körper und nicht nur, klar, man macht Evolution und Immunsystem, aber wirklich im Alltag, was macht die Ernährung aus? Wir schaufeln jeden Tag Sachen in uns rein, wo wir gar nicht wissen, wo die herkommen, was da drin ist und was es auf Dauer mit uns macht. Und ich finde, das sind so Sachen. Und klar kann man da jetzt sagen, ist jeder eigenverantwortlich, aber gut, man ist halt nun mal noch Teenie oder Kind in der Schule und ja, ich finde, da sind schon große Defizite. Mhm.
Das hat ja nachher noch eine zweite Bewandtnis, nicht nur die Ernährung, was schaufle ich in mich hinein, da das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass all diese Fertigprodukte Zucker enthalten und Zucker mit einer der größten, ich sag's mal, Freunde oder der größte Freund einer Krebszelle ist, das muss ich einfach auch mal verstehen. Mhm. Ja? Und woher haben wir denn jetzt, oder woher kommt denn das, dass jetzt jeder zweite Deutsche in seinem Leben mal an Krebs erkrankt? Woher kommt das? Mhm. Es kommt durch unsere Ernährung, es kommt durch den Zucker, es kommt durch diese Industrialisierung unserer Lebensmittel. Und deswegen muss man da schon wieder diesen Schritt zurück machen. Ich muss es verstehen können. Und dann auch, wenn ich es verstehe, dann kann ich in die Selbstverantwortung gehen. Mhm. Ich sage immer, ich gehe nicht zum Arzt. Ich weiß selber, was ich brauche. Meine Kinder, ich gehe jetzt nicht zum Arzt und hole ein Schmerzmittel oder irgendeinen Ibuprofen-Saft, weil Alisa jetzt Fieber hat. Nee. Sie sagte, sie hat Kopfschmerzen. Ja, dann gucke ich, dass sie ein bisschen Pfefferminzöl bekommt, damit dieser Anspannungsschmerz einfach weggeht. Und gleichzeitig gucke ich mit Wadenwickel danach, dass eben das Fieber runtergeht. Aber da brauche ich mir jetzt keinen Fiebersaft reinflößen. Und dann brauche ich nicht zum Arzt gehen. Mhm. Das heißt, warum? Also das ist jetzt einfach auch wieder mein persönliches Gefühl. Wenn ich meine eigene Selbstverantwortung oder wenn ich es nicht gelernt habe, selbstverantwortlich mit mir selber umzugehen, mit mir wertschätzend umzugehen, dann ist es mir klar, warum so viele Leute immer beim Arzt sitzen und sagen, ja, gib mir mein Medikament. Hier gibt es ein Medikament, hier gibt es ein Medikament. Nee, ich bin mein eigenes Medikament. Mhm. Also ich muss mich selber so trainieren, dass ich für mich selber immer das Beste wählen kann und nicht jemand anderes. Der Arzt hat ja auch nur eine Diagnose, der weiß, okay, ist die Krankheit, da helfen die und die Medikamente gegen oder die lindern die Symptome von mir aus. Bei Krebs sieht es ein bisschen anders aus, klar, aber bei einer Grippe lindern sie ja nur die Symptome. Mhm. Ja, und ein Antibiotikum bei einer bakteriellen Infektion zu geben, hat seinen Sinn, aber ich zum Beispiel habe eine Allergie. Ja, und da habe ich meine eigenen Wege zugefunden. Dadurch, dass ich eben auch Schulmedizin und Heilpraktikerwissen so ein bisschen verbinde. Und meine Kinder haben bis heute noch kein Antibiotikum gesehen.
Mhm. Ist ja dann auch wieder eine Form von Selbstwirksamkeit.
Ja. Genau. Und das ist genau das, was ich jetzt auch sage. Also man sieht es in vielen, in vielen Gebieten unserer Gesellschaft, dass wir als deutsche Gesellschaft oder ich denke, es auch als Menschen einfach verlernt haben, auf uns selbst zu vertrauen. Mhm. Und wir haben es verlernt, dass wir überhaupt etwas bewirken können.
Das stimmt. Danke für die vielen spannenden Inputs.
Ja, sehr gerne.
Jetzt haben wir ja ganz viel gehört. Also selbstständig, Mama auch vor allem. Mhm. Ist ja auch ein Vollzeitjob eigentlich. Gründergarage, CDU. Da tut sich bei mir eine ganz, ganz große Frage auf. Wie machst du das alles? Wo nimmst du die Zeit her? Wie achtest du da vielleicht auch irgendwo auf dich, dass du da nicht zu kurz kommst? Und wie bringst du das alles auch mit Familie, Haushalt unter einen Hut?
Das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, das ist einfach mein Typus. Also nicht stehen zu bleiben, das ist das eine. Sich stetig weiterzuentwickeln, das war schon immer meine intrinsische Motivation. Aber wie ich das mache, ich kann es dir nicht sagen. Also das sind halt für mich schon auch immer Herzensthemen. Und oftmals binde ich da einfach auch meine Kinder mit ein. Also ohne das würde es nicht gehen. Die sind auch wirklich in vielen Dingen schon echt selbstständig, was sie so tun können und machen dürfen. Und natürlich, klar, mein Mann, der dann auch da seinen Teil mit dazu beiträgt, dass es funktioniert. Und ja, aber hätte ich jetzt da nicht das Herzblut drin, dann dann würde ich das nicht verfolgen. Also es gibt Themen, die verfolge ich auch nicht weiter. Aber es lassen sich auch viele Themen miteinander verbinden. Und ich sage auch, teilweise muss ich auch, damit ich mich selber schütze, schon auch Termine absagen.
Klar.
Und mir ist es aber wichtig, dass ich natürlich selber nicht zu kurz komme. Also ich bin tatsächlich jemand, der dann auch für sich Zeit nimmt, dann wirklich eine Stunde joggen zu gehen. Ich versuche das, so gut es geht, dreimal in der Woche hinzubekommen, weil ich da einfach meinen Kopf frei kriege. Und dann, klar, wahrscheinlich hilft mir dann meine Strukturiertheit, die ich so habe, durch den Tag zu kommen, weil ich mir schon meine Ziele am Tag setze, das möchte ich umgesetzt haben. Und dann gucke ich auch dann da danach. Und ja, klar, die Kinder, das muss ich natürlich, das muss nicht nebenher laufen. Für die habe ich natürlich auch Zeit, weil die kommen auch mit ihren Hausaufgaben, die kommen auch mit ihren Fragen und ihren Sorgen dann. Und da nehme ich mir dann auch die Zeit zu.
Da hast du jetzt ein paar, glaube ich, sehr wichtige Punkte genannt, wo sich auch jeder eine Scheibe abschneiden kann. Weil ich finde, da muss man gerade als Selbstständiger oder Unternehmer auch enorm aufpassen, weil da hast du ja quasi kein Limit für dich. Weil da kannst du ja im Endeffekt immer mehr und immer weiter. Mhm. Und das habe ich auch mal lernen müssen, weil ich hatte mal ein paar Projekte parallel laufen, gerade zum End vom Jahr, wo ja alle so ein bisschen in dem Endspurt sind und alles auch relativ zeitintensive Projekte. Und da habe ich gemerkt, und das war der größte Fehler, okay, jetzt wird die Zeit knapp, wenn man halt so mehrgleisig fährt. Und dann tendiert man dazu, als erstes Dinge rauszustreichen, die man gar nicht rausstreichen sollte. Also sich gesund ernähren, sich bewegen, sich auch mal rausnehmen. Und das rächt sich halt einfach. Das machst du auch nicht lange. Und da auch, ja, als Tipp an alle, die zuhören, kann man sich eine Scheibe von dir abschneiden. Eben, ich glaube, Strukturen, das ist auch sowas, wo ich noch lernen darf. Auch mein, dadurch, dass ich halt einfach so kreativ bin und ein Chaot. Und das ist auch gut so, weil man kann nicht alles sein. Ja, und wenn ich mega strukturiert wäre, dann wäre ich mit Sicherheit nicht so kreativ. Aber trotzdem braucht man halt einfach Rahmenbedingungen, die einen da ja auch im Endeffekt einfach unterstützen.
Also tatsächlich muss ich mir die Struktur wirklich auch hart erarbeiten. Das mit dem Joggen, aber auf jeden Fall immer Samstag, Sonntag, wenn es unter der Woche flach fällt. Das kann schon auch mal sein, aber das ist auf jeden Fall immer gesetzt. Und was ich mir jetzt auch immer noch eingebaut habe, ich sauniere ja sehr gerne, gehe echt wirklich gerne in die Sauna. Da habe ich mir jetzt dann auch immer Termine reingenommen und dann sagt mein Mann so zu mir, ja, ist ja klar, dass du nicht rumkommst, du warst ja halt morgen schon in der Sauna. Da sage ich, ja klar, natürlich, aber das ist so 3 Stunden meine Auszeit, wo ich einfach mal so ein bisschen vor mich hin denken kann, meinen Gedanken freien Lauf lassen kann, überdenken kann, war das jetzt richtig, war das jetzt falsch, ist es für mich die richtige Entscheidung oder auch nicht. Und das ist mir einfach viel zu wichtig, weil ich möchte ja für mich einmal, Sauna ist ja was grundsätzlich Gesundes, man hat Ruhe, man nimmt sich da mal raus aus dem Strudel und überdenkt sich auch selber in dem, was man tut. Und klar hänge ich das nachher wieder hinten dran, dann arbeite ich halt bis um 6, ja, aber so what, sage ich mir. Ich kann es mir ja selber einteilen und natürlich, ich weiß auch, es gab jetzt bei mir in letzter Zeit auch so Wochen, wo ich wirklich bis nachts gearbeitet habe, weil manche Sachen dann auch nicht immer so laufen, wie ich sie gerne hätte. Aber das ist einfach, wo ich dann sage, okay, jetzt muss ich da durch. Und wenn ich das geschafft habe, das dauert nur noch bis nächste Woche, dann bin ich durch und dann zack. Und dann kann ich wieder all das machen, was ich gerne machen möchte. Dann ist auch wieder mein Joggen morgens drin. Dann komme ich damit gut zurecht. Ich komme nicht damit zurecht, wenn ich das jetzt die ganze Zeit sausen lassen würde. Also und ich bin auch jemand, wo dann sagt, okay, ich brauche den Feierabend. Ich muss ja auch Feierabend machen. Ich meine, die Kinder, die wollen ja auch irgendwo irgendwann mal essen. Das muss ich ja. Wobei, Adisa da letztens echt auch kreativ geworden ist. Die hat dann auch ihr Essen selber gekocht. Ja, genau. Aber ja, ist schon wichtig, dass wir da auch die gemeinsame Zeit dann noch hatten mit den Kids. Ja.
Ich sehe da auch eine große Stärke drin, in dem, was du sagst, einfach zu wissen, ich brauche das für mich auch. Man kann nicht immer Vollgas geben, wenn ich auch dann mal Ruhezeiten folgen oder wenn du jetzt weißt, zum Beispiel bei dir lädt es den Tank wieder auf mit dem Saunieren und mit dem Joggen und sich da auch wirklich Zeiten freizuräumen, auch wenn es viel ist, ist ein Riesenvorteil, den du hast und bringt dich ja auch im Endeffekt wieder in die Selbstwirksamkeit zu sagen, weil wenn man immer nur brennt und nicht auch mal sich ausruht, dann kann man ja auf Dauer auch all den Sachen, für die man brennt, gar nicht gerecht werden. Weil im Endeffekt sind wir alles nur Menschen und auch dein Tag hat nur 24 Stunden. Und deswegen, ja, so sollte man das, glaube ich, auch machen. So ist es bei den Tieren ja im Endeffekt auch. Die gehen jagen, die sind aktiv und dann ist eine Ruhephase angesagt.
Genau. Wir denken, wir müssen immer irgendetwas tun. Es muss immer irgendwas passieren. Nein, muss es nicht.
Hm.
Das Einzige, was muss, ist, dass ich mich selber lieb habe. Also im Sinne von, dass ich mich selbst wertschätze und weiß, was mir gut tut. Das ist doch das Wichtigste, weil nur dann kann ich auch für andere da sein, kann ich die Liebe sozusagen weitertragen und ich kriege mich selber nach vorne, ja.
Da habe ich in letzter Zeit auch ganz viel in den sozialen Medien und so dazu gesehen, warum so viele gerade im Winter so ausgebrannt sind. Weil früher haben die Menschen da, glaube ich, auch wirklich noch mehr auf sich und die Natur gehört. Da war dann im Winter, waren die ganzen Ackerarbeiten abgeschlossen und da ging dann nicht so viel. Es ist viel dunkel, es ist kalt. Da ist dann eher die Zeit zum mehr Ruhen und im Sommer wird dann halt auch wieder mehr geackert. Und aber heute in der Leistungsgesellschaft hat man irgendwie das Gefühl, der Körper muss, egal zu welcher Jahres- und Zyklus- und was weiß ich Zeit, gleich funktionieren und immer 100% geben. Und ich glaube, wenn wir da alle ein bisschen mehr wieder auf uns und unseren Körper hören würden, dass man dann auch viel weniger die ganzen Erschöpfungserscheinungen, die man ja kollektiv in der Gesellschaft gerade sieht, dass man die vielleicht auch wieder ein bisschen mehr in den Griff kriegen würde.
Das auch, ja. Und vor allen Dingen haben wir ja ganz viele sitzende Jobs und Tätigkeiten. Und der Stress, der dort anfällt, das Adrenalin muss sich ja abbauen. Das heißt, wir bewegen uns ja auch viel zu wenig.
Mhm.
Also ich merke das, also ich kann das nur von mir selber sagen, wenn ich jetzt, deswegen sage ich, also bei mir darf das Joggen nicht ausfallen, weil ich das einfach brauche, weil ich einfach merke, mein Körper braucht es, um das abzubauen, damit ich wieder klar denken kann.
Mhm.
Und dass mein Körper da wieder in so eine Ruhe reinkommt. Weil nach dem Joggen, wenn ich dann wieder daheim bin, dann ist es so eine völlige Ruhe in meinem Körper. Und dann kann ich auch ganz entspannt den Tag angehen. Das ist es richtig gut. Also wer das selber noch nicht ausprobiert hat, der soll das ruhig mal tun.
Ich mach's mal. Ich nehme die Maya mit. Die Maya, genau, ist unsere Hündin. Übrigens, kurzer Hinweis, falls man es vorhin ganz intensiv Flecken und was weiß ich gehört hat, sie hat gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht und hat dann besonders viel geschmatzelt, nur für diejenigen, die sich gewundert haben.
Ja, genau. Ja, oder Fahrradfahren. Also Fahrradfahren tue ich auch ganz viel. Das ist einfach auch sowas, wo ich sage, im Sommer so in den Sonnenuntergang ein Fahrrad zu fahren, das ist richtig cool.
Das haben wir auch schon öfter gemacht auf der Insel Reichenau, machen wir das super gern. Ist dann schon schön.
Ja.
Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage. Zu deinen Kindern. Also wir haben das schon öfter festgestellt, dass ich finde, dass du wahnsinnig spannend und auch überdurchschnittlich engagiert und eingebunden bist. Du hast ja schon oft gesagt, du nimmst es gar nicht so wahr. Mich würde mal interessieren, wie deine Kinder das wahrnehmen und ob die da auch, also ob die das schon so richtig verstehen und ob die da auch stolz sind, dass die Mama sich da für so viele Sachen einsetzt, weil du bist da ja mit Sicherheit auch eine krasse Vorbildfunktion.
Ich glaube, meine Kinder hadern da so ein bisschen mit. Tatsächlich merke ich das, wenn meine Tochter dann oder mein Sohn zu mir sagt, ja, ich bin nicht so wie du, ne? Also diese Frage, so dieses mit diesem ne dahinter, wo ich sage, ja, ihr müsst aber auch nicht so sein wie ich. Ihr dürft euch gerne anders sein, ihr seid auch komplett anders als ich. Aber ich merke durchaus und deswegen auch in der Schule, dass sie sich durch mein Verhalten, und da reflektiere ich mich schon sehr stark, auch unter Druck gefühlt setzen. Mhm. Also sie fühlen sich unter Druck gesetzt, so muss ich sagen. Wo ich dann immer selber relativieren muss. Wo ich sage, das schaffe ich, das ist mein Pensum. Ihr seid übermäßig sportlich engagiert, das ist auch Hölle. Also das ist wirklich auch körperlich. Die beginnen ja 3-4 Mal ins Training in der Woche. Das ist dann, da habt ihr die Leistung, das ist doch schon richtig viel, was ihr da tut. Ja. Und aber sie sind gerne auch mit dabei. Also das machen sie dann auch, wenn ich jetzt dann mal so einen Stand habe, mit so einem Wahlkampfstand, da sind sie auch unheimlich gerne mit dabei. Und ja, da sind sie schon so ein bisschen stolz drauf. Aber manchmal so mit der Schule und so, da sagt sie, oh, Mensch, Mama, da machen wir uns doch total unbeliebt. Und die Lehrer und überhaupt, da sage ich, nein, man muss manchmal Dinge einfach auch klar benennen. Und man muss klare Ziele haben. Und wenn man da keine Visionen hat, wo es hingehen könnte, dann wird sich auch nichts ändern. Mhm. Also es ist echt zwiegespalten. Aber so teilweise, ja, meine Tochter hat so ein bisschen das gleiche Gen, die macht auch ziemlich viel. Mhm. Aber jetzt mein Sohn, der hat schon immer gesagt, Mama, du weißt Bescheid, ich spiele nur Fußball und mehr mache ich nicht.
Aber ich glaube, dass da bist du mit Sicherheit auch mit dir am kritischsten, weil ich glaube, dass das allein für deine Kinder das super wertvoll ist, dass du so reflektiert bist, dass du die auch sein lässt, wie sie sind und ihnen trotzdem das so vorlebst, wie du es für richtig findest, aber sie trotzdem in ihre Freiheit lässt. Und ich werde nie vergessen, wo wir deine Karten gemacht haben für den Adventskalender war das, glaube ich, yeah. Weißt du, wo wir die Karten bestellt haben und du gesagt hast, die Karten sind angekommen und meine Tochter hat die aufgemacht und saß da und hat gesagt, oh Mama, die sind so cool. Yeah. Und das fand ich so toll, weil die ist mit Sicherheit stolz auf dich und ich finde, das hat man da auch gemerkt und ich fand das so süß, ich muss da so oft dran denken irgendwie.
Das stimmt, ja, da habe ich gar nicht mal drüber nachgedacht. Aber das, was ich so mache und so, das findet sie schon cool. Also sie findet das schon irgendwie so, Mama, ich kann mir das zwar nicht ganz genau vorstellen, was du tust, aber ich finde es jetzt irgendwie ist das cool. Du bist zu Hause, du machst ganz viel und so das Kreative, ja, das gefällt dir dann schon auch immer wieder.
Ich glaube, die sind ja jetzt auch noch in einem Alter, wenn ich mich jetzt mal in das Alter zurückversetze, wo man viele Sachen vielleicht auch noch gar nicht so greifen kann, gerade mit dem politischen und Schulsystem neu denken und so. Aber ich bin mir sicher, dass die da, und da kannst du auch super stolz auf dich sein. Ich finde immer noch dich mega inspirierend. Bin auch sehr, sehr dankbar, dass du heute so viel über dich und über deine Interessen erzählt hast. Find's auch, und ich glaube, deswegen arbeiten wir auch, oder ich zumindest arbeite so gern mit dir zusammen, weil wir da die gleiche Ansicht haben, dass es einfach wichtig ist, dass man für das, was man tut, brennt. Mhm. Und es ist bei dir sowas von gegeben. Und bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Wenn ihr noch Fragen an die Alexandra habt, weil du hast ja jetzt ziemlich viele Themen aufgemacht,
oh je, ja.
Falls da die ein oder andere Frage kommt oder euch noch irgendwas interessiert, dürft ihr gerne einen Kommentar schreiben oder eine E-Mail an hey@madmt.de. Und ansonsten danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit.
Ja, ich danke, dass ich mit dabei sein durfte.
Ja, mein erster Gast.
Ja, cool.
Ja, und dann danke, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.